Ich glaube, für viele Leute kommt AI nicht als Projekt, um das sie sich selber kümmern, sondern in Form von Tools, in Microsoft 365 oder in Form von AI-Hilfe oder. Das heißt, für viele wird es einfach immer mehr Teil ihrer Produkte sein und die Leute sollten hoffentlich nicht zu lange Verträge abschließen. Das Ganze ist, finde ich, ist so ein Teil dieses Circles. Nicht so viel FOMO, hab die Kandidaten im Blick, die deiner Firma wirklich helfen, hab die Grundlagen, guckt, also oft ist es einfach viel besser in der Grundlage, ein paar Prozent besser zu werden, als durch total tolle AI-Produkte. Und wenn du AI ausprobierst, binde dich erstmal nicht zu lang ran, weil wahrscheinlich in einem Jahr ganz, ganz neue Möglichkeiten sind, die irgendwie nur ein Zehntel kosten. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Heute passiert etwas ganz Spannendes. Und was passiert, das erklärt euch jetzt der Chris.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Chris Su und ihr merkt schon, diese Folge wird etwas anders. Denn es gibt einen Grund zum Feiern. Digitale VorreiterInnen wird 5 Jahre alt. Also Christoph, herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du deinen Sitz jetzt schon 5 Jahre aufgewärmt hast. Er ist tatsächlich sehr gemütlich. Und ich hoffe, es ist auch da bequem, wo du heute sitzt, denn heute wird der Spieß umgedreht. Christoph ist nicht länger Interviewer, zumindest für diese Folge, sondern der Interviewte und sitzt deswegen auf dem Gaststuhl. Also ein besonderer Moment auch für Christoph, denn vielleicht wissen es nicht alle, aber wir veröffentlichen auch Ausschnitte aus diesem Podcast mit Video auf dem Instagram-Kanal von Vodafone Business. Und da ist Christoph nie zu sehen, also heute ist deine Time to shine.
Warum eigentlich nicht?
Naja, sonst lieferst du ja nicht die Inhalte, okay, sondern die Fragen. Wir bleiben uns inhaltlich heute trotzdem treu. Wir wollen nicht nur zurückblicken auf die interessantesten Folgen und welche Learnings Christoph mitgenommen hat, sondern sprechen auch über künstliche Intelligenz, über Cybersecurity und vieles mehr, was die Digitalbranche gerade bewegt. Und Christoph stellt nicht nur sehr schlaue Fragen hier, sondern ist auch außerhalb dieses Podcasts als Berater aktiv, beobachtet diese Themen sehr genau und ordnet sie heute für uns etwas ein. Christoph war auch vor ein paar Wochen auf der PacCon und hatte einen Vortrag über christliche Intelligenz. Wäre auch interessant.
Bitte aber, drin lassen.
Einen Vortrag über künstliche Intelligenz gehalten. Und natürlich werde ich auch da einmal versuchen, die wichtigsten Infos aus ihm abzuzapfen. Aber erstmal, hallo Christoph, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen.
Ja, danke, dass du das machst. Und eigentlich dachte ich immer, wenn man sich als Gast hier hinsetzt, ist halt total entspannt. Man muss ja, ne, also man muss sich auch nicht vorbereiten. Aber jetzt ist das total eine ganz neue Experience und ich weiß überhaupt nicht, ob ich das eigentlich lieber mag oder ob ich eigentlich lieber auf deiner Seite sitze und einfach schon genau weiß, was ich ungefähr wissen möchte.
Ja, und für mich ist ja auch ungewohnt, sonst sitze ich ja eigentlich in der Regie und drücke da ein bisschen Knöpfe. Heute jetzt mal auf dem Stuhl zu sitzen, ist auch ein bisschen ungewohnt. Mal schauen, wie wir denn heute alle unsere Rollen füllen. Ich habe es ja kurz angerissen im Intro, aber mit Sicherheit wissen es trotzdem nicht alle unsere HörerInnen. Deswegen mal ganz platt gefragt zum Einstieg. Wer ist eigentlich Christoph Bursek und was macht er?
Ja, das ist toll.
Und du musst nicht in der dritten Person antworten.
Ach so, okay. Zu Hause rede ich viel in der dritten Person über mich, aber ich kriege das, glaube ich, auch so hin. Ich bin 45 Jahre alt, Familienvater, habe 2 Kinder, das dritte ist unterwegs und habe das riesengroße Glück, dass ich in einer Zeit erwachsen geworden bin, in der es noch kein YouTube und Social Media gab. Deswegen sozusagen kann ich aus der Zeit, in der ich größer wurde, nur alles positiv über mich erzählen oder sowas. Aber ich bin irgendwie relativ früh dazu gekommen, Internetseiten zu bauen und habe auch relativ früh in der Schulzeit angefangen, mit Internetseiten mein Geld zu verdienen und dachte, brauche ich überhaupt keine Ausbildung.
War das dann noch in den 90er Jahren?
Das war tatsächlich in den 90er Jahren, genau. Und dann habe ich halt irgendwie toll Internetseiten verkauft und auch eigene Betrieben, die irgendwie Geld gemacht haben und habe dementsprechend auch wahnsinnig wenig Zeit in meine Ausbildung investiert, weil ich dachte, ich verdiene ja jetzt schon Geld und irgendwann fiel mir aber auf, vielleicht macht doch so ein bisschen Corporate-Arbeit so ein bisschen Sinn. Habe dann angefangen, erst bei AOL zu arbeiten. Das war früher so eine Art Internet-Provider.
Kenne ich noch von den CDs?
Ja, genau, das ist das Einzige, was man damit... Und Boris Becker. Und bin danach irgendwie zum Springer Verlag nach Berlin und habe irgendwie da so gelernt, wie das im großen Konzern ist. Und habe mich dann irgendwie mit knapp 30 selbstständig gemacht. Und seitdem berate ich. Das heißt, ich habe irgendwie eine Expertise aufgebaut, wie man Reichweite aufbaut für die Internetseite, wie man dafür sorgt, dass Menschen möglichst freiwillig zu einem kommen. Kenne mich sehr gut mit Google aus und darf also Rechnung stellen, indem ich meinen Kunden Tipps gebe, wie sie aus Besuchern noch mehr Besuchern auf der Webseite machen.
Und wenn du jetzt sagst, du warst damals so ungefähr 30, das war dann wahrscheinlich so ungefähr 2010 rum.
Ja, sehr gut.
Das war doch eigentlich, da hat sich doch das Internet auch sehr stark nochmal irgendwie verändert. Also ich, um das mal in Vergleich oder in Relation zu setzen, ich bin jetzt fast 30 und zu dem Zeitpunkt schon auch sehr aktiv im Internet gewesen, sehr viel auf YouTube rumgehangen, schon sehr früh, also ich bin damit aufgewachsen und habe auch damals festgestellt, oh, irgendwas passiert jetzt plötzlich im Internet und meine auch, dass das so dann die Zeit war, wo wahrscheinlich gerade SEO richtig, richtig aktiv losging.
Also ich glaube, ich glaube, das Internet war so, Internet 1.0 war irgendwie, es gab Webseiten, da konnte ich mir hinsurfen, konnte mir Sachen durchlesen, Wikipedia, Amazon, das war irgendwie alles so Web 1.0 und dann gab es das damals, das Web 2.0 wurde es genannt und das war auf irgendwie Social Media, ich kann irgendwie kommunizieren, ich kann Kommentare hinterlassen, es gab Communities und das war, glaube ich, so ganz grob die Zeit, in der auch Facebook dann hier irgendwie in Europa erfolgreich wurde, irgendwie so 2009, 2008 und da tat sich sehr viel und das war so der Push, wo viele Unternehmen gedacht haben, oh, vielleicht muss ich doch mehr im Internet machen. Und natürlich, wenn viele Leute Dinge das erste Mal machen, entstehen viele Fragen. Und da war es eine gute Möglichkeit, sich zu dem Zeitpunkt irgendwie beratend selbstständig zu machen.
Um das vielleicht auch da nochmal in Vergleich zu setzen, was waren denn damals so die größten Themen, die irgendwie im Internet diskutiert wurden? War es Social Media? War es, wie bekomme ich
meine
Dönerbude auf Facebook?
Komme ich noch drauf zurück auf die Dönerbude. Dadurch, dass ich im Verlag gearbeitet habe und sich in der Zeit, in der ich da war, durch ein hervorragendes Team die Reichweite von dieser, also Welt.de, wahnsinnig stark gewachsen. Tolle Strategie, tolle Leute, tolle ExpertInnen und so weiter im Team, tolle Chefs. Und das fanden viele Verlage wahnsinnig interessant. Also damals wurde Google News irgendwie neu erfunden oder gab es dann irgendwie damals. Das wurde so in den Folgejahren nach dem 11. September, glaube ich, war so ein bisschen die Entscheidung, wo Google merkte, oh, wenn hier was passiert und alle Leute zu Google rennen, dann müssen wir auch irgendwie Nachrichten anbieten. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis das dann irgendwie auch in Deutschland live kam. Also Google News war irgendwie da und Welt.de war damals so die erste Webseite, die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, auf Google News erfolgreich zu sein. Und das hat dafür gesorgt, dass dann, früher waren dann, keine Ahnung, auf der Google News Startseite waren vielleicht 60, 70 Teaser und teilweise hat der Welt 55 von 70 Teasern für sich beansprucht und das machte Riesenwellen damals, dass so Verlage wie die Süddeutsche oder auch Focus, Süddeutsche vor allen Dingen, glaube ich, die haben dann ganz schön geschimpft und gesagt, das ist journalistische Wettbewerbsverzerrung. Und da war also von der Seite war ein großer Fokus dann auf das Team von Welt Online und deswegen waren so die ersten Jahre sehr stark geprägt durch die Beratung von Verlagen. Also ich glaube irgendwie Spiegel, Stern, Zeit, Welt, Bild, Süddeutsche, alles, was es so gibt. Frankfurter Allgemeine haben wir irgendwie alle beraten.
Ja, aber es sind ja auch genau die Verlage, die ich jetzt auch am meisten wahrnehme im Internet.
Ist natürlich auch so ein kleines bisschen selbstverwirklichend, weil das die Verlage sind, die irgendwie überregionale Nachrichten machen und die haben aber wenn man mal so zurückguckt, gerade so in den Jahren 2010 bis 2015, 2017, fast alle wahnsinnig viel Potenzial verschenkt. Es wurde irgendwie das Leistungsschutzrecht gegen Google angestrengt, wo gesagt wurde, wir möchten nicht, dass Google so viel Geld verdient mit Dingen, die ja eigentlich irgendwie bei uns geschaffen werden. Und ich finde das alles strategisch wahnsinnig, wahnsinnig schlecht, was gemacht wurde. Es wurde unheimlich viel Geld auf dem Tisch gelassen, was man verdienen hätte können, wenn man so ein bisschen eher guckt, wie können wir von diesem neuen Ökosystem besser profitieren. Und fast nur der Springer Verlag, der war irgendwie relativ früh dabei, hat das wahnsinnig gut gemacht, gute Akquisitionen gemacht, tolle Dazukäufe gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren machen die Verlage da Fortschritte. Aber eigentlich ist das immer noch für viele Verlage bei weitem nicht so interessant, wie es mal in den 90ern war, über die Printprodukte. Und wenn man mal so guckt, was die besten, erfolgreichsten Verlage wie zum Beispiel New York Times macht auf ihrer Webseite, da sind die deutschen Verlage immer noch sehr weit entfernt. Also New York Times hat mal so ein Bewertungs- und Portal dazu gekauft, Wirecutter, wo es dann irgendwie so Bewertungen von Produkten gab. Und mit sowas kann man halt wirklich Geld verdienen. Und nur die New York Times hat wirklich mal so einen Schritt gemacht, sowas zu machen und das ganz tief in ihr Produkt zu integrieren. Genau, also ich verfolge die Verlagsbranche immer noch sehr genau, habe immer noch Verlagskunden, ja.
Und was würdest du sagen, sind jetzt heute so die Themen, die du in deiner Beratertätigkeit am häufigsten da unterbringst? Also jetzt nicht spezifisch auf die Verlagsbranche, sondern...
Früher kam man an und sagte, hier haben wir eine Webseite, mach mal SEO und dann wollen wir die dreifache Reichweite haben. Und jetzt ist auch die Art und Weise, wie Google versucht, gute und schlechte Webseiten zu erkennen, so anders geworden, dass die Beratung viel tiefer ins Produkt reingeht. Also wir können nicht sagen, wir nehmen die Webseite und machen irgendwie im Quelltext irgendwelche Optimierungen, sondern man muss wirklich sagen, oh, das sind aber Webseitenbereiche, die braucht kein Mensch, die müssen wir irgendwie loswerden. Oder habt ihr schon mal überlegt, ganz andere Themen anzugehen oder auch die Art und Weise, wie ihr die Themen aufbereitet, viel, viel stärker vom Nutzer her zu denken und nicht zu sagen, eigentlich wollen wir nur was verkaufen oben und darunter soll ein bisschen Text sein. Und so hat sich eigentlich auch gerade in den letzten 5 Jahren die Beratung viel stärker wirklich zur Produktberatung geändert oder zur strategischen Beratung, um den Unternehmen mal zu zeigen, welche Chancen sie hätten, wenn sie dahin gehen, wo die Nachfrage ist.
Würdest du damit sagen, die Frage, wer ist eigentlich Christoph Bursek und was macht er, ist abgedeckt oder fehlt da noch was?
Das ist, also die Antworten waren schon viel komplexer, als ich eigentlich bin. Insofern, das ist schon gut beantwortet.
Okay, dann haben wir ja schon mal jetzt gemerkt, okay, da sitzt Kompetenz, da sitzt auf jeden Fall auch viel Qualifikation und Erfahrung. Normalerweise hier hinter dem Mikrofon auf meiner Position.
Ja, auch wenn man es 5 Jahre nicht gemerkt hat.
Schauen wir mal doch jetzt auf diese ganzen 5 Jahre digitale VorreiterInnen. Weil das ist ja eigentlich der Modus, in dem man dich hier kennt. 5 Jahre, nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Was sind denn, wenn wir schon bei 5 Jahren sind, so 5 Lieblingsfolgen aus dieser ganzen Zeit?
Das ist eine gute Frage. Ich habe so ein bisschen auf der langen, langen Fahrt von zu Hause hierher mal Revue passieren lassen, wen ich alles zu Gast hatte. Und das Gemeine ist natürlich, ich glaube, wir haben 290 Folgen oder sowas, also an die 300 Folgen. Und wenn ich da teilweise Namen lese, dann sage ich so, ach ja, stimmt, die Person war ja auch bei mir und ach, wie cool und so. Deswegen ist das natürlich total gemein zu sagen, das waren auf jeden Fall die objektiv absolut 5 Lieblingsfolgen. Aber ich weiß, eine Aufnahme war mal mit der Physikerin Dr. Heike Riehl, die baut in Deutschland bei IBM Quantencomputer. Und bauen heißt halt also wirklich Grundlagenforschung. Wie funktionieren Quantencomputer? Wie stelle ich die her? Wie betreibe ich die? Und dann geht das noch weiter. Die müssen natürlich auch irgendwann dafür sorgen, dass jemand die nutzt. Das heißt, die haben während des Baus schon dafür gesorgt, dass eine Programmiersprache entwickelt wird und dass Programmierern beigebracht wird, wie kann ich eigentlich später mit dem Quantencomputer umgehen. Und dafür hat sie so die Verantwortung gezeichnet und die war so schnell im Kopf, so freundlich, so im positivsten Sinne, finde ich, machte so einen verspielten Eindruck. Wir hatten, glaube ich, mehrere Anläufe für die Aufnahme gebraucht, weil das Mikrofon nicht ging und ich dachte so, oh, die hat so viele Sachen zu tun, jetzt geht das Mikrofon nicht und jetzt ist sie nochmal irgendwie 2 Stockwerke runtergerannt, um ein neues Mikrofon zu holen, dann klappt das wieder nicht. Und die hatte die ganze Zeit gute Laune und das war wirklich, also ich habe halt nicht viel mit WissenschaftlerInnen zu tun oder mit Forschenden und das war wirklich mal, wo ich dachte so, boah, gibt halt, glaube ich, schon einfach Menschen, die haben ein großes Interesse, die Menschheit voranzubringen. Und auch ein Rieseninteresse, sich da wahnsinnig viel Mühe beizugeben. Und die hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen.
Ja, spannend.
Das war die eine, das war die Heike Riehl, Grüße gehen raus. Und dann hatten wir immer wieder auch Themen über Cybersecurity. Und über die Zeit hat sich es weiterentwickelt und über die Zeit werden die Tools auch immer kniffliger. Und aktuell ist auch das Thema AI natürlich eher für Gauner besonders gut zu nutzen. Wir hatten mal hier einen lokalen Entsorger, die Firma Otto Dörner, die wurde auch mal gehackt und dadurch, dass ich so ein bisschen den Geschäftsführer kenne, hatten wir dann eine tolle Möglichkeit, eine Folge drüber zu machen, wo dann der Leiter der IT mal erklärt hat, wie ist das gelaufen, wie hat er sich gefühlt, wie ging die Kommunikation und ich, vielleicht auch dadurch, dass er so ein bisschen, man schon so ein bisschen grob befreundet war mit der Firma, hat man auch gemerkt, dass die sehr offen erzählt haben. Das war auch ein ganz toller Podcast und über den oder zu dem haben wir auch viel positives Feedback bekommen und das war so Kriminalgeschichte, sehr, sehr offen sein, sehr ehrlich sein, das hat gut zusammen funktioniert.
Ja, True Crime Digitalfolge.
Absolut, genau. Und relativ kürzlich hatten wir den Dr. Jens Baas bei uns zu Gast, das ist der TK-Vorstandsvorsitzende. TK ist die größte deutsche Krankenversicherung. Und der hat mir dann, also auch ein Thema, mit dem ich mich natürlich, das ist ja das Tolle an diesem Podcast, ich habe mit Themen zu tun, mit denen ich normalerweise vielleicht nichts zu tun hätte und habe dazu immer auch gleich die spannendsten Gäste hier und darf dann irgendwie einfach mal eine Frage stellen. Und der hatte mir zum Beispiel gesagt, das Jahresbudget, das die so in der TK haben, entspricht ungefähr dem Verteidigungshaushalt von Deutschland. Also es sind irgendwie Millionen von Kunden, die jeden Monat natürlich 100 oder 1000 Euro lassen. Und das ist schon toll, mit jemandem zu sprechen, der halt wirklich zig Milliarden im Jahr einigermaßen sinnvoll einsetzen muss. Finde ich.
Ja, also
hast du Rückfragen, Chris?
Ich habe nicht direkt Rückfragen, sondern ich finde die ganzen Themen super spannend.
Ja.
Und ich frage mich, sind das, wenn man jetzt hier zuhört und diese Folgen noch nicht gehört sind, sind das auch super Einstiegspunkte, wo man sagt, hey, wenn ich auch mal diesen Podcast zum Beispiel empfehlen möchte, wären das die Folgen, wo du sagst, die würdest du als erstes hören, die müsste man nachholen, wenn man sie verpasst hat?
Also die Folge mit dem Jens Baas, die ist relativ aktuell, die würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und dann haben wir noch eine Folge, die ist auch sehr aktuell. Das ist, da haben uns zwei Experten geholt und reden über das Thema IT-Security. Und da ist einmal der Verbandsvorsitzende vom ECO-Verband für Internetwirtschaft dabei, Alexander Rabe. Und der Jan Girlich, das ist so ein Security-Expert, der ist auch beim CCC. Und die erzählen dann so richtig mal tief, wo gibt's aktuell die Chancen, wo gibt's aktuell Probleme, was läuft denn so in ihrem Alltag über den Weg. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz toller Einstieg, wenn man mal sagen will, ich möchte mal eine Folge hören, wo guter Austausch ist, aber man auch ganz, ganz viel Takeaways hat.
Ja, das war ja der Inside-Talk aus dem Monat September.
Ja.
Also noch wirklich ganz frisch.
Ja, also die beste Folge ist immer die letzte Folge. Und der Inside-Talk ist ja auch so, hat sich auch erst entwickelt. Wir haben früher jede Woche am Montag eine Folge released. Und dann haben wir uns noch überlegt, einmal im Monat wollen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Hoffentlich oder gerne auch irgendwie mehr als einen Gast dabei haben. Und das ist dann der Inside-Talk. Und da gucken wir, dass wir immer so Schwerpunkte setzen. Gerne AI, IT-Security. Und da haben wir wirklich tolle, tolle Gäste.
Ändert sich für dich oder wie ändert sich der Podcast und die Podcast-Gespräche dadurch, dass mehr Gäste da sind? Ist das cool? Bringt das besonders viel Austausch irgendwie mit sich? Oder magst du eigentlich die 1-zu-1-Interviews lieber?
Auf jeden Fall mag ich gerne die Interviews, wo wir vor Ort alle sind. Wir sehen uns ja jetzt auch in die Augen, können uns schmecken, fühlen, hören, riechen. Und natürlich müssen wir aber auch regelmäßig Gäste dabei haben, die wir dann über einen Monitor sehen. Und zum ersten Mal oder zum einen finde ich immer in diesen Inside-Talks schön, häufig haben wir die Gäste vor Ort. Das ist einfach ein mega Vorteil, finde ich, für die Gesprächsführung oder Gesprächsentwicklung. Und dann sind so mehrere Gäste natürlich noch viel schwieriger zu steuern als einer. Ne? Weil wenn ich zum Beispiel sage, diese 8 Sachen will ich heute rausfinden und einen Gast habe, kann ich so ein bisschen irgendwie sagen, ah, und wie hast du das? Und wenn dann aber 2 Gäste sind, dann sagt der eine so, ja, aber das hast du, das können wir auch noch sagen. Und das habe ich so erst eigentlich 7 Fragen später mir im Kopf gehabt. Und insofern, glaube ich, muss man da ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr, mehrere Gäste sind so ein bisschen wie ein Wattebausch. Man kann die zwar anpusten, wenn man sagt, der soll da hinten hinfliegen, aber man kann nicht genau vorgeben, wo der Wattebausch hinfliegen soll.
Ich glaube, eine Folge fehlt noch, dann haben wir die 5 voll.
Ja, welche denn? Achso, ja, zum Beispiel, das eine war irgendwie diese Physikerin, diese Expertin, das andere ist irgendwie sehr offen gewesen. Dann hatten wir eine Folge über IT und AI, Security. Und dann finde ich es auch immer toll, wenn Leute hier sind, die wirklich nochmal, also ich bin selbstständig, ich weiß, wie viel Umsatz meine kleine Firma macht und so weiter. Und wenn ich mal ein bisschen mehr machen muss, dann muss ich auch richtig viel mehr arbeiten. Und also habt so ein bisschen Verständnis dafür. Und da hatten wir den Hans Dormann hier und der macht Private Equity Zeug und der macht einen E-Commerce Megabad und Megabad verkauft Bäder an B2B, also an Handwerker, Handwerkerinnen und so weiter. Und ich glaube, das Badezimmer ist neben der Küche das teuerste Zimmer im Haus. Und ich hoffe, ich zitiere das jetzt nicht falsch, aber ich glaube, die haben momentan irgendwie so 300 Millionen Euro Umsatz und die wollen aber in die Milliardenumsätze gehen. Und der macht auch einen ziemlich zuversichtlichen Eindruck, dass das klappt. Und wenn man da mal jemandem gegenüber sitzt, der sagt, so momentan wachsen wir mit so und so viel 10% und jetzt werden wir irgendwie die so und so viel 100 Millionen und dann wollen wir irgendwann auch mal die Milliarden. Sind dann auch immer so Momente, wo ich denke, so ja, das ist interessant. Und dann versuche ich nicht zu gucken, so ist das vielleicht sein Auftreten, ist das vielleicht die Art, wie er sitzt, welche Schuhe hat er an, kann man damit vielleicht Milliardenumsätze machen. Das ist natürlich auch immer spannend, dass natürlich, wenn man so Zahlen hört, guckt man Menschen nochmal ganz anders an und denkt, irgendwo muss doch ein Geheimnis sein, dass der so viel tolle Umsätze hinbekommt. Aber sowas ist natürlich auch immer spannend, so Menschen da zu haben, die vielleicht auch wirtschaftlich total beeindruckende Kennzahlen haben.
Ja, wollen wir es testen? Was machst du denn für Umsatz?
Weniger. Weniger. Und sogar weniger als die 300 Millionen.
Okay. Wir machen noch kurz die Retrospektive weiter.
Ja.
Weil natürlich dann tolle Folgen, aus denen man ja auch viel lernen kann und tolle Einstiegspunkte sind. Aber was, wenn man jetzt nochmal das gesamte Portfolio, 5 Jahre wöchentliche Folgen, digitale VorreiterInnen anschaut. Was waren für dich die überraschendsten Learnings? Was ist so hängen geblieben?
Ja, die Frage sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich in Zukunft mal so ein bisschen Nachlese machen möchte. Denn es fällt mir, also das ist total wichtig und ich glaube, da könnte ich auch für mich noch viel, viel mehr rausholen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute mich natürlich auch so als Anker brauchen. Und am Anfang war ich dann sehr, habe an meinem Skript geklebt, habe vielleicht wenig Augenkontakte gehabt, habe auch gar nicht so gefühlt, wie sind die jetzt aufgeregt oder sind die nicht. Und da möglichst früh so eine persönliche Ebene zu schaffen, einen dummen Witz zu machen, mich irgendwie ein bisschen lächerlich zu machen oder sowas. Also die ersten 3 Lacher, die müssen halt vor der Aufnahme passieren. Das macht einen großen Impact auf das Gespräch aus. Das fand ich witzig oder da versuche ich natürlich auch immer besser zu werden. Manchmal habe ich Gäste, da kommst du rein und weißt, oh, der hat einen richtig, richtig schlechten Tag. Kein Augenkontakt, Handy in der Hand, sagt, ich brauche noch 5 Minuten. Das kann man greifen. Man kann greifen, dass man sagt, das wird so schwer, jetzt gleich gute Fragen zu stellen, gute Antworten zu bekommen, vielleicht auch mal eine Frage mehr stellen zu dürfen, als vorab gesprochen war. Das ist auf jeden Fall ein super interessantes Learning, mit Menschen umzugehen, also mit 290 Expertinnen und Experten zu ihren Themen. Und dann ist es auch so, ich komme irgendwie am Montag rein, sitze mit einer Person hier und die sagt, so und so funktioniert die Welt, Christoph, und weil sie so funktioniert, werden wir erfolgreich werden. Und dann sitze ich am Dienstag, nächste Aufnahme, und dann sagt einer, weil das Weltbild komplett anders ist, als du es gestern gehört hast, Christoph, deswegen haben wir gedacht, wir brauchen dieses Produkt und werden das erfolgreich machen. Und einfach da zu sitzen und zu sehen, die unterschiedlichsten Weltbilder und die unterschiedlichsten Fokusse, die Menschen so haben, das finde ich auch nochmal so spannend. Weil ich glaube, auch gerade, weil man sich als Berater sieht man halt immer wieder unterschiedliche Unternehmen, bleibt ja nicht sehr, sehr lange irgendwie in einem System oder in einer Firma. Und da wird man schon manchmal, wundert man sich einfach, wie wenig Regeln wirklich universell einsetzbar sind und wie viel davon abhängt, dass man einfach überzeugt ist, dass man nicht alle 3 Monate die Richtung ändert, sondern dass man irgendwie sagt, I shoot my shot, ich laufe in diese Richtung los. Und ich finde, das haben viele Gäste, die wir haben, irgendwie gemeinsam, dass sie sehr überzeugt sind, wirklich auch von sich aus überzeugt sind, in eine Richtung laufen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, aber das ist auch nochmal so ein Learning gewesen. Vieles kommt wirklich drauf an, konsequent irgendwie Zeug umzusetzen, zu exekutieren. Ja.
Ja, ich finde es spannend, weil du jetzt mehr oder weniger eigentlich die Learnings, die du beschreibst, sind sehr zwischenmenschlich.
Ja.
Also du nimmst wahrscheinlich auch viel aus den ganzen Gesprächen wirklich mit, wie unterhält man sich mit Leuten, die aus der Branche kommen?
Ja.
Woran erkennt man, wer kann sozusagen, wer hat was drauf auf dem Kasten und woran vielleicht nicht? Wir reden ja auch nach den Aufnahmen noch häufig darüber und man merkt auch, wie beeindruckt du bist, wenn Leute so einen richtigen Fokus haben auf die Themen, die sie da irgendwie betreiben und dass das anscheinend auch etwas ist, wo du dann sofort mehr Vertrauen irgendwie in die Skills auch von den Leuten bekommst.
Mhm.
Das war jetzt sozusagen das Zwischenmenschliche, wenn wir jetzt noch mehr auf das Inhaltliche der einzelnen Folgen eingehen und vielleicht das sogar noch mal ein bisschen auf deine Beraterrolle münzen wollen. Hast du irgendwelche Tipps mitgenommen aus dem Podcast, die du vielleicht auch in deiner Beraterposition einsetzen konntest? Also abgesehen vielleicht von dem Zwischenmenschlichen, das ja sicherlich.
Die Menschen, die zu uns kommen, laden wir ja ein, weil sie irgendwas Besonderes leisten, was Besonderes wissen, was Besonderes geschafft haben. Und wer hierher kommt, ist ja auch kommunikativ, hat Lust, sich irgendwie Fragen zu stellen. Und ich finde, was ich mitnehme, ist nochmal diese den tollen Impact, den es haben kann, wenn man gut darin ist, eine Vision glasklar in den Raum zu stellen und dann im nächsten Schritt als Manager oder Managerin zu sagen, so verteilen wir jetzt daraus die Arbeitspakete. Aber ich glaube, ich habe selten so konsequent Leute kennengelernt, die einfach glasklar sind in ihren Visionen, in ihren Ideen und in dem, so wird es gemacht, wie hier im Podcast. Und wenn man dann irgendwie wieder rausgeht und anderen Leuten über den Weg läuft und die sagen so, ja, ich wollte auch nochmal das machen und vielleicht auch nicht, und aber heute bin ich nicht dazu gekommen und so, dann merkt man schon, was das wahrscheinlich für einen Unterschied macht, wenn einem wichtig ist, dass man irgendwie Unternehmen oder Produkte aufbaut oder Abteilungen, Innovation betreibt, Vision hinstellen, toll kommunizieren, erkennen, wer einem dabei bei der Umsetzung helfen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich immer wieder Kleinigkeiten mitnehme und sicherlich auch schon mal so die ein oder andere Floskel, die ich dann hier irgendwie gehört habe, in meiner Arbeit vielleicht bei Kunden verwendet habe und dann innerlich gekichert habe, weil ich dachte, oh, er hat es ja tatsächlich gut angekommen.
Was ist denn jetzt nach den ganzen Folgen dein Gefühl, weil du ja mit so vielen Leuten gesprochen hast, wie ist denn Deutschland, deutsche Unternehmen in Sachen KI und Cybersecurity, das sind ja so die Fokusthemen in den letzten Folgen auch gewesen, wie sind die da aufgestellt?
Eher wahnsinnig schlecht. Und KI und Cybersecurity oder IT-Security sind natürlich nochmal zwei unterschiedliche Themen. Aber gerade wenn es um das Thema Security geht, glaube ich, kann man die Unternehmen in so mehrere Ebenen unterteilen. Einmal die riesengroßen Ebenen, die vielleicht sogar infrastrukturwichtig sind oder infrastrukturkritisch sind. Da gibt es dann richtige EU-Richtlinien. NIS 2 wird gerade umgesetzt. Da müssen dann irgendwie zigtausende deutsche Unternehmen Notfallpläne, wenn sie gehackt werden, Kommunikationspläne erstellen und so weiter. Da ist schon ein bisschen, da passiert schon was.
Für also, mehr Kontext, die Inside Talk-Folge.
Die Inside Talk, genau, da wird das mal genau erklärt. Und da habe ich schon das Gefühl, da ist was passiert. Dann gibt es aber natürlich auch viele Unternehmen, die haben vielleicht irgendwie 120 Mitarbeitende und nur anderthalb Admins darum sitzen oder ein externes Systemhaus, das irgendwie reinkommt und die Computer installiert. Und ich fürchte, da sind wir unfassbar nackt in Deutschland und unheimlich schlecht vorbereitet. Und in der Folge, die wir jetzt zum dritten Mal referenzieren, weil sie auch wirklich gut ist, der Inside Talk zum Thema IT-Security gerade, da wird auch gesagt, dass ungefähr 70% aller Hackangriffe in Deutschland eigentlich so zwei Nationen zuzuordnen sind. Einmal eher Russland und einmal eher China. Eher Russland sind es dann eher die, die sagen, wir haben verschlüsselt, überweis uns mal Geld. Und in China sind eher die, die man nicht merkt, weil die Know-how abziehen. Ja, das ist jetzt sehr pauschal und auch nur das, was aus Expertenkreisen so erzählt wird. Und ob das jetzt wirklich 70% sind oder 64 oder 83. Aber das ist zumindest das, was die Menschen sagen, die jeden Tag zum Thema Hacking konfrontiert werden mit der Realität. Und das finde ich schon krass, dass im Grunde, ohne dass wir das sehen, so eine unsichtbare im Grunde schon ein Wirtschaftskrieg ist, ja, wo man, also wenn Leute aus der IT-Security-Branche halt wirklich sagen, das ist glasklar, dass in großem Stil aus Deutschland Know-how abgezapft wird, das macht mir schon zu denken.
Und beim Thema AI?
Und beim Thema AI ist es auch wieder so, da hatte ich kürzlich mich so ein bisschen tiefer beschäftigt, weil ich was zum Thema AI erzählen durfte auf einer Konferenz. Und da habe ich versucht, mal alles zu finden, was eher den Enthusiasmus bremst, auch für mich, weil ich relativ enthusiastischer Gen-AI-Fan bin, aber gerne wissen wollte, schätze ich das richtig ein? Wird sich wirklich so viel ändern? Geht das wirklich so schnell? Und auch da, glaube ich, passiert irgendwie viel, aber auch wahnsinnig viel Mist. Also ich finde den EU-AI-Act wahnsinnig schlecht. Der sorgt jetzt schon dafür, hat sich in den letzten Tagen gezeigt, dass riesengroße AI-Anbieter sagen, ach so, ja, für die EU nehmen wir diese Funktion raus, weil da können wir jetzt irgendwie, wollen wir uns hier nicht in Gefahr bringen. Und
was genau umfasst dieser EU-AI-Act?
Ja, der umfasst wahnsinnig viel, aber es soll darauf geachtet werden, dass eine Transparenz, eine Ethik, eine Klarheit, wie die Gewichtungen passieren, eine Klarheit, woher die Trainingsdaten und so weiter kommen, dass diverse kritische Entscheidungen niemals mit AI. Also von der Idee her schon eher gut, aber ich fürchte, diese AI-Thematik, die hätte man ein bisschen erstmal laufen lassen müssen und dann zu sagen, oh, hier geht's aber, das ist aber schlecht, da müssen wir nochmal nachsteuern, anstatt schon zu gucken, so früh Richtlinien zu machen, die jetzt schon dafür sorgen, dass Europa einen Standortnachteil hat, wenn es um das Thema AI geht. Und das sind so Themen, von denen ich denke, hat Deutschland noch viel vor sich und die EU läuft da wahrscheinlich in eine Richtung, die nochmal korrigiert werden muss. Und das macht natürlich auch in diesen ganzen wirtschaftlichen Neusortierungen in der Welt das alles nicht einfacher.
Ja, also dann sagst du, okay, die EU bremst auf jeden Fall AI aus. Dementsprechend geht es bei deutschen Unternehmen nicht so richtig voran. Das verstehst du richtig?
Kann man so sagen, ja.
Der Enthusiasmus, was ist da alles sozusagen, den Enthusiasmus bremst, was gibt es denn da noch so?
Das ist eine gute Frage. Zum Glück gibt es da inzwischen viel Forschung und Studien und auch irgendwie evidenzbasierte, tolle Themen, die man sich angucken kann. Und zum einen sieht man, dass das, was aus AI an zusätzlichen Umsätzen passieren sollte, passiert noch gar nicht. Also Goldman Sachs hat zum Beispiel einen Aktienindex gebaut, wo sie sagen, wir haben einmal da Firmen reingemacht, die, wenn AI wirklich gut funktioniert, dann müssen die am meisten profitieren. So zum Beispiel Lohnabrechnungsanbieter. Da gibt es halt riesengroße Unternehmen, die an der Börse sind und da weiß man schon, mit AI müssten wirklich irgendwie gefühlt 80% automatisieren können oder sowas. Mhm. Und weitere solche Unternehmen sind in diesem Index drin. Turns out, alle die Unternehmen, die in diesem Index sind, performen relevant schlechter als der ganz normale S&P 500 Index. Ja, das heißt, eigentlich müsste man sagen, der müsste ja besser als der Durchschnitt von S&P 500 funktionieren, weil AI denen so viel hilft, aber sie unterperformen gerade. Das sind so Beispiele, da gibt es dann noch ganz, ganz viele. Nvidia verkauft wahnsinnig viele, wahnsinnig teure Chips, verdient wahnsinnig viel Geld. Und wenn die Chips aber im Einsatz sind, dann benutzen die Hälfte der Leute, die solche Chips nutzen, sie zu 30% oder weniger nur. Also diese Auslastung ist halt relativ gering, weil die meisten Unternehmen halt nicht genau wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit. Aber es wird erstmal sehr, sehr viel investiert in die Infrastruktur. Und es wird immer so ein bisschen gesagt, ja, es gibt da diesen Hype-Zyklus, da gibt es einen Hype und dann gibt es einen Bust und dann gibt es später die Phase, in der die Technologie akzeptiert wird bei den Menschen. Aber auch da, AI ist schon so oft in die Hype-Phase gekommen. AI gibt es seit den 60ern. Und einer der ersten AI-Forscher, der hat gesagt, Maschinen werden in 20 Jahren alles machen können, was Menschen können. Das hat er 1960 gesagt. Hat nicht so funktioniert. Und sozusagen, dass es in diesen Hype-Modus geht, ist schon so oft passiert. Aber dass es irgendwann in diesen Akzeptanzmodus kommt, ist halt noch nie passiert. Und auch die MIT hat in der Forschung herausgefunden, dass eigentlich eher nur 5% der amerikanischen Arbeitskraft, Labor Force, durch AI ersetzt werden kann. Weil die meisten, die ersetzt werden könnten, ist die AI teurer als die Menschen selbst. Also es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum es gar keinen Sinn macht, Menschen durch AI zu ersetzen. Und der hat also berechnet, nur 5% sind wirklich kostengünstiger durch AI ersetzbar. Und die durchschnittliche Kosteneffizienz ist nur 27%. Also es ist auch nicht mal so, dass man sagt, um den Faktor 10, 20, 30 wird das AI-Lösungsding günstiger, sondern nur um 27%.
Und woran liegt das?
Weil es doch alles ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen schwieriger ist und Menschen teilweise echt gar nicht so dumm sind für viele Aufgaben. Und bei AI, wir sind halt so begeistert, weil wir was reinschreiben können bei ChatGPT und kriegen irgendwie ein Gedicht zurück, wenn wir wollen. Photosynthese als Gedicht erklärt, wenn wir wollen, und denken, das ist ja die größte Intelligenz der Welt. Aber zum Beispiel ChatGPT ist ja auf Sprache trainiert und Sprache, du und ich benutzen das gleiche Wort mit einer unterschiedlichen Bedeutung. Mhm. Also es gibt da so einen Philosophen, der hat irgendwie schon gesagt, no two people use one word in the same meaning. Und Schopenhauer war das. Und der hat, also, und das ist genau das Problem. Das heißt, die AI lernt zwar aus Wörtern und aus Texten, aber von Milliarden von Menschen, die alle eine unterschiedliche Bedeutung drin haben. Und deswegen ist das wie so eine Tischdecke. Wir können zwar sagen, oh, jetzt kann AI vielleicht irgendwie das gut, aber jetzt machen wir hinten wieder ein Feld auf, wo das kann AI nicht. Und es ist wahrscheinlich, dass AI halt doch nicht so konsequent immer besser wird, wie wir uns das jetzt heute vorstellen, sondern man irgendwann sehr, sehr schnell in so ein Limit läuft und die Fortschritte viel, viel kleiner sind. Und das sind so Themen, die fand ich sehr interessant.
Ja, ich finde es dahingehend immer sehr, sehr, sehr lustig, dass ganz viele Tweets oder X's oder was auch immer ich gesehen habe von Leuten, die sich beschweren, okay, Gen AI ist eigentlich vor allem momentan dafür da, mir meine Hobbys zu ersetzen. Also es hilft mir nicht wirklich in der Arbeit, aber in dem, wo ich mich eigentlich privat gerne kreativ auslebe, das ersetzt es eigentlich für mich.
Ja, ja, das sind dann ne, auch noch die menschliche Enttäuschung und viele Menschen haben auch einfach gar keinen Bock auf ChatGPT. In den USA gibt es so ein Census Bureau, das misst immer und macht ganz viele Umfragen und die haben rausgefunden, im März diesen Jahres haben irgendwie 5,4% aller amerikanischen Unternehmen AI eingesetzt, um Produkte oder Services herzustellen. Und jetzt sind es nur noch 5,1%. Das heißt, von März bis August diesen Jahres haben anscheinend in den USA Unternehmen entschlossen zu sagen, nee, dieser ganze AI-Unsinn ist für mich überhaupt kein Vorteil, ich höre damit auf. Und das sind so kleine Anzeichen, die sollte man zumindest im Hinterkopf haben, wenn man versucht, diesen AI-Hype einzusortieren.
Ja, auch da gibt es ja nicht immer nur Enthusiasmus. Also da denke ich zum Beispiel an den großen Hollywood-Strike Anfang des Jahres, wo eben sehr viele AutorInnen auf die Straße gegangen sind, gerade weil sie eben befürchten, dass es da recht schnell gehen könnte.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall offensichtlich einige Bremsfaktoren, ja, die
natürlich so
in Deutschland, aber jetzt ja in den kleineren Unternehmen vielleicht gar nicht so unbedingt eine Rolle spielen, oder?
Ich glaube, AutorInnen in den USA ist natürlich auch eine sehr privilegierte kleine Gruppe, die es natürlich vielleicht auch gut kann, Reichweite zu bekommen, aber wahrscheinlich nur 0,001% der Workforce in den USA ist. Das heißt, wahrscheinlich verlieren da irgendwie viele tatsächlich ihren Job. Aber das würde ich jetzt nicht als mikroökonomisches Problem sehen.
Dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Jetzt hattest du ja schon viel sozusagen eingeordnet, was denn gerade in den Unternehmen in Deutschland irgendwie Phase ist und auch teilweise so ein bisschen Meinungen ja da auch schon eingewoben. Aber jetzt mal ganz konkret, was sind denn deine Tipps an Leute, die jetzt hier zuhören, die Unternehmer sind, Unternehmerinnen sind und ja, sich fragen, okay, was will ich denn konkret, was könnte ich denn konkret machen beim Thema Digitalisierung, KI, Cybersecurity, IT-Security?
Ja, also die beste Entscheidung, die man als Unternehmer oder Unternehmerin machen kann, ist natürlich einen guten SEO-Experten.
Ich dachte, eine Beratungsleistung.
Beratung, genau.
Die
irgendwie hilft, die Reichweite für die mehr Kunden auf die Webseite zu bringen. Aber ich glaube, Spaß beiseite, Chris, viel, viel weniger FOMO, also dieses Fear of Missing Out. Das ganze LinkedIn, Instagram, TikTok, was gibt's noch? Du bist doch jünger als ich. Ein noch.
Facebook.
Danke, Facebook. Genau.
Da merkt man, wie jung ich bin. Dass Facebook das erste Facebook ist, was mir einfällt.
Ja. Immer, ja. Funktioniert ja auf Interaktion, Aufmerksamkeit. Sich aufregen, verbreitet sich schneller irgendwie als ruhiger Diskurs. Und das hat, glaube ich, auch viele Menschen abgefärbt. Und wirklich auch mal zu sagen, I don't care. Ich warte erstmal ab und das ist, glaube ich, in viel, viel mehr Fällen eine gute Idee, als man es so ein bisschen im Gefühl hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich von vielen Menschen hier irgendwie rausbekommen habe, auch einfach teilweise, weil die Aussagen von erfolgreichen Menschen in meinem Podcast teilweise so gegensätzlich waren, dass man einfach sagen kann, okay, es gibt da kein richtig und kein falsch.
Ja, das klingt ja auch ein bisschen gegensätzlich, wenn man eben sagt, auf der einen Seite würdest du ja, oder hattest du auch schon häufiger angesprochen in diesem Podcast, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich mehr mit Künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, hey, es ist auch total okay, das erstmal abzuwarten und zu schauen, wie man das einsetzt, sobald man eine Vision irgendwie davon hat.
Ich glaube, so AI kann vielen Unternehmen helfen, so bei stumpfen Verwaltungsaufgaben, kleine Recherchetasks, Protokolle, vielleicht ein bisschen Projektmanagement und so. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, AI wird schon eher mehr als weniger. Daran glaube ich schon. Ich glaube halt nur an die Geschwindigkeit und die Impact-Größe, die dauert ein bisschen länger. Entschuldigung. Aber das Ausprobieren ist natürlich schon wichtig, damit man da am Ball bleibt. Genau wie man früher auch gesagt hat, probieren Sie mal das Internet aus, auch wenn Sie heute noch nicht wissen, was Sie damit machen wollen. Aber irgendwas wollte ich dabei noch sagen. Ja. Oft zu diesem Social Network und so weiter, oft, wenn Leute ankommen und mir Angst machen, muss ich eigentlich mein Portemonnaie festhalten, weil die meisten davon wollen irgendwie mir ans Portemonnaie. Die wollen mir Lösungen verkaufen, die wollen mir sagen, mein Wettbewerber hat das schon, die wollen mir sagen, da geht's aber hin, zeigen drei Studien, die ich selber gemacht habe. Und das ist, glaube ich, nochmal viel stärker, immer mehr im Hinterkopf zu haben, wenn einer ankommt und sagt, Christoph, davor solltest du wirklich Angst haben, denke ich erst, im ersten Schritt denke ich daran, was ist ein Vorteil, wenn ich Angst hätte? Und das war auf jeden Fall ein Thema, das ich häufig so ein bisschen rausgehört habe, dass viele Leute, die bei mir im Podcast waren, da eine starke Ruhe ausstrahlen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch oft eine gute Idee.
Darf ich einmal versuchen, das zu rephrasen, ob man das so, ob du das so unterschreiben würdest? Mhm. Ob man eben sagen möchte, okay, vielleicht ist der nächste Schritt, die Basics immer hinzukriegen. Dass man sagt, okay, die Grundsätze müssen stimmen, bevor man eben jetzt sich von irgendwelchen illusorischen Traumschlössern irgendwie abholen lässt. Weil wenn man eben sagt, okay, da will mir irgendjemand was verkaufen, dann geht es eben vielleicht darum, dass man denkt, okay, man müsste jetzt vollkommen automatisieren oder man müsste alles eben komplett
hochtechnologisieren.
Nämlich so. Hm. Und das klingt ja jetzt so, als würdest du eigentlich sagen, hey, konzentrier dich auf den Kern, dass das erstmal alles stimmt und passt.
Ich finde, das fasst es gut zusammen. Ich möchte noch ergänzen, Chris, dass man einfach sagt, du kannst entweder einen Weg gehen, der dich mit einer 1% Wahrscheinlichkeit auf 10 Millionen bringt, oder du nimmst den Weg, der dich mit 54% Wahrscheinlichkeit auf 5 Millionen Euro bringt. Und ich glaube, das ist das. Oft sehen wir dann natürlich nur die, die es irgendwie geschafft haben und die, wo man sagt, das ist ja, die haben sie ja richtig, die haben so viel getraut und das ist ja verrückt und dann haben sie noch ihr privates Geld und so. Das muss man so machen. Und dass man, genau wie du sagst, sich bewusst ist, was sind wirklich die Erfolgskriterien, was sind vielleicht die Projekte, die eine super gute Wahrscheinlichkeit haben, dass sie mich erstmal 10% weiterbringen und dass man sich dann irgendwie sagt, ich glaube, ich versuche es erstmal mit den zuverlässigen Projekten, die mich ein bisschen weiterbringen, als mit dem Moonshot-Projekt, was in 99% der Fälle halt mich überhaupt nicht weiterbringt.
Okay, verstanden. Super. Noch weitere Tipps? Ich muss ja hier einmal, wir haben ja nicht so viel Zeit und ich muss versuchen, alles rauszuholen, was ich rausholen kann.
Ja.
Was wäre denn, bleiben wir mal vielleicht beim Thema AI nochmal, weil wir ja da gerade so lange waren. Hast du dazu noch irgendwas weiterzugeben?
Teilweise bin ich jetzt leider schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also ich glaube, für viele Leute kommt AI nicht als Projekt, um das sie sich selber kümmern, sondern in Form von Tools, in Microsoft 365 oder in Form von Development-Programmen als AI-Hilfe oder. Das heißt, für viele wird es einfach immer mehr Teil ihrer Produkte sein. Und die Leute sollten hoffentlich nicht zu lange Verträge abschließen. Was vor einem Jahr als irgendwie hippes, heißes Programm mit AI gefeatured wurde, ist teilweise heute schon in der Standardversion von ChatGPT mit enthalten. Also da ist, glaube ich, kurze Wege nur mit Verträgen ist, glaube ich, wichtig. Aufpassen vor sozusagen Pilotitis, also dass man viel zu viele Pilotprojekte mit AI macht, die alle irgendwie manchmal was bringen, manchmal was nicht, aber am Ende des Jahres sagt man, wie viel hat es denn die Firma jetzt wirklich weitergebracht? Da, glaube ich, verliert man sonst sehr, 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 sehr schnell den Überblick. Und einfach diese Liste an der Hand zu haben, falls AI mich doch nicht mal 10 katapultiert, was könnten die nächsten guten Projekte sein, die mir 4% Revenue Growth irgendwie wahrscheinlich machen. Und das Ganze ist, finde ich, ist so ein Teil dieses Circles. Nicht so viel FOMO, hab die Kandidaten im Blick, die deiner Firma wirklich helfen, hab die Grundlagen, guckt, also oft ist es einfach viel besser in der Grundlage, ein paar Prozent besser zu werden, als durch total tolle AI-Produkte. Und wenn du AI ausprobierst, binde dich erstmal nicht zu lang ran, weil wahrscheinlich in einem Jahr ganz, ganz neue Möglichkeiten sind, die irgendwie nur ein Zehntel kosten.
Und diese Taktik, um jetzt nochmal das Thema einmal weiterzubringen, diese Taktik abwarten, checken, ob alles funktioniert, ist das sinnvoll beim Thema IT-Security?
Beim Thema IT-Security habe ich so ein bisschen für mich mitgenommen, dass immer noch die meisten der Leute, die jetzt hier zuhören, wenn jetzt der Anruf kommt bei euch zu Hause, ja, also und da ist jetzt der Kollege dran und sagt, oh, irgendwie, ich mache den Computer an und da steht, please contact hackawares2000@mail.ru, dann haben die meisten, die das jetzt hören, keinen Plan. Ja, also haben keine nächsten Schritte. Und das muss man schon haben. Da gibt es Vordrucke, die kann man sich mal ausfüllen mit Ansprechpartnern, mit nächsten Schritten. Welchen Dienstleister muss ich anrufen? Welche Polizei muss ich anrufen? Welche meiner Tools kann ich vielleicht auch offline benutzen? Gibt es vielleicht irgendwo einen Laptop, der irgendwie einen 3 Wochen alten Datenstand hat, den ich zumindest erstmal nutzen kann, um an die Kundendaten zu kommen? Und dass man gehackt wird, ist relativ wahrscheinlich. Und dass man in dem Fall dann nicht von null anfängt, dafür könnte man jetzt schon mal irgendwie sorgen, mal einen Tag Vorbereitung reinsetzen. Und ich glaube, das ist da sehr angebracht. Man wird sich wahrscheinlich nie gegen Hacker schützen können und das System auch nicht komplett sicher hinbekommen. Aber der größte Kostenblock ist halt der Unterschied, brauche ich irgendwie eine Woche, um da wieder rauszukommen, oder brauche ich irgendwie 5 Monate? Und wenn man da durch gute Vorbereitung eher irgendwo dazwischen liegt und nicht am oberen Ende, umso besser.
Und das gilt von einem 100-Personen-Betrieb bis zu einem 5-Personen-Betrieb?
Im Grunde ja, mit natürlich unterschiedlich tiefen, großen Checklisten. Also wenn ich 400 Personen bin, brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Checkpunkte, als wenn ich ein Zimmereibetrieb bin. Aber auch der Zimmereibetrieb sollte natürlich irgendwie schon wissen, wo rufe ich an, wer kann mir das neu installieren, muss ich mich irgendwo melden. Und wie gesagt, Vordrucke gibt es da. Das ist nicht teuer, sich mal drum zu kümmern. Und das ist zum Thema Security leider wichtig geworden.
Okay, ich finde, wir haben jetzt einige tatsächlich anwendbare Tipps direkt von dir bekommen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, weil du ja auch von dir selbst sagst, oder stelle ich dir jetzt mal, aber ich habe das auf jeden Fall schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass du auch sagst, du bist gerne nah dran an Trends, du beobachtest viel und gerne. Wo bekommst du denn deine Inspiration? Woher, wie kommst du an die ganzen Themen, an das ganze Wissen?
Ich habe vor 5 Jahren oder sowas mir einen YouTube-Premium-Account geklickt für 17 Euro im Monat. Seit 3 Jahren, glaube ich, habe ich fast kein Netflix mehr geguckt. Und ich gucke sicherlich easy 3 bis 4 Stunden YouTube am Tag. Easy.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Ja. Oft habe ich das einfach im Hintergrund. Es sind keine Videos, bei denen man unbedingt irgendwie zugucken muss. Sind oft Videos mit irgendwie hohem Sprechanteil. Da kriege ich schon alles her, was mich interessiert. Zum Thema AI, zum Thema Security, aber auch Politik, Wissenschaft. Ich merke halt, wie viele Sachen ich eigentlich überhaupt nicht weiß. Und gestern habe ich dann, glaube ich, 1 Stunde mir angeguckt, wie entsteht eine Sonne? weil es natürlich irgendwie auch mal, wenn man älter wird, fragt man sich irgendwie, wohin geht das Leben, wohin kommt das denn her? Und dann Bing Bang, wie funktioniert das alles und so? Und da gibt es so unfassbar tolle Inhalte. Und ich finde, je mehr man Sachen sich irgendwie gut erklären lässt, desto mehr, finde ich, erkennt man auch irgendwie Muster und desto ruhiger wird man vielleicht auch bei irgendwie der einen oder anderen Entscheidung. Also selbst sozusagen mir 1-2 Stunden Wissenschafts-YouTube-Videos anzugucken, hat für mich einen Vorteil, weil ich immer wieder auch so 1-2 Tipps finde, die ich sogar im Professional Business Life irgendwie umsetzen kann.
Was ich da jetzt auch interessant finde, weil du ja auch vorhin, also ich meine, du hast auch beim Thema AI gesagt, du bist Enthusiast, aber auch als du über deine Gäste, die du besonders interessant findest, hast du ja auch gesprochen von wegen, die sind sehr begeistert, die sind sehr fokussiert. Jetzt bist du nicht so spezifisch fokussiert so auf ein Thema, aber zumindest merkt man, du hast die Leidenschaft für diese Themen, deswegen beschäftigst du dich damit offensichtlich sehr viel und das kannst du dann auch weitergeben. Das klingt ja jetzt erstmal sehr simpel, ehrlicherweise.
Ja, ich habe auch nie was anderes behauptet. Aber ich glaube, durch dieses ganze Herauspicken von hervorragenden Expertinnen und Experten, was halt auf zum Beispiel YouTube möglich ist, findet man einfach habe ich neue Themen gefunden, meine Lebenszufriedenheit ist in den letzten Jahren so wahnsinnig gestiegen, dass ich manchmal einfach vor mich hinsitze und lächle, weil ich irgendwas wieder geguckt habe, was ich sozusagen, wo ich eigentlich am Morgen gar nicht wusste, dass ich das heute gucken würde. Und für mich ist es einfach so schön, ich habe halt ganz viel immer digital, Internets, SEO, Google, sich das irgendwie anzugucken und auf einmal, ich hatte irgendwie nie Interesse an Geschichte, ich hatte irgendwie nie Interesse an Geografie oder sowas und zu solchen Themen auf einmal dann zu sehen, da gibt es Leute im Internet, die auf einem absoluten Expertenlevel Informationen stundenlang kostenlos jede Woche 3 neue Videos irgendwie hochladen, habe ich schon oft gehört, wenn Leute sagen, man kann alles auf YouTube lernen oder sowas, aber da irgendwann bin ich irgendwann so tief reingefallen und mir gibt das so, so viel. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Jetzt musst du dann doch eine Empfehlung wenigstens mal raushauen. Ein guter YouTube-Kanal, den man sich anschauen kann, wo man irgendwie was mitnimmt. Thema egal.
Okay, ich habe so ein bisschen auch eine Vergangenheit, in der ich teilweise spirituell offen war für Themen und habe die, finde ich, glücklicherweise hinter mir gelassen. Und zum Beispiel gibt es auf YouTube einen Typen, der heißt Professor Dave. Ist ein Professor, der heißt Dave. Und der hat, glaube ich, Millionen von Abonnenten, sehr lange Videos und der hat einfach die besten Themen. Teilweise nimmt er dann Leute auseinander, die irgendwelches Zeug behaupten, was halt entweder nicht bewiesen ist oder bewiesenermaßen falsch ist. Oder er erklärt halt, genau, erklärt zum Beispiel irgendwie, wie Gravitation funktioniert und so weiter. Und ich kann mich da drin wirklich verlieren und komme immer raus und fühle mich mindestens irgendwie ein Semester schlauer als vorher. Und Professor Dave ist wahnsinnig gut.
Würdest du gerne mal hier Professor Dave interviewen?
Ja.
Oh, das wäre der Traum?
Mein Traum wäre, also ich glaube, fast alles, was ich gucke, ist Englisch. Und die Möglichkeit zu haben, so einen Podcast zu haben, wo man englische Gäste einlädt, das wäre, also ich glaube, da merke ich, werden meine Hände nass vor Aufregung. Das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Grenze, die wir bisher halt hatten, dadurch, dass wir ein deutscher Podcast sind. Aber das ist, stelle ich mir wahnsinnig toll vor.
Ja, man muss da fairerweise auch wirklich sagen, dass wir das leider immer und immer wieder in Zahlen gesehen haben, dass englische Podcasts nicht so gut funktionieren. Trotzdem vielleicht mal hier ein Aufruf an die HörerInnen, wenn ihr Lust habt auf englische Podcasts, sagt doch gerne Bescheid.
Oh ja.
Dann meldet euch gerne.
Digitale Podcaster, digitale Before Riders Science Edition oder sowas, das wär unheimlich gut.
Gibt es sonst noch irgendwelche Leute, die du gerne noch im Podcast hättest?
Ja, es gibt eine deutsche Physikerin, die leider aber auch englische Podcasts macht, Sabine Hossenfelder. Und auch die finde ich sehr, sehr gut. Also auch das ist etwas, was ich durch den Podcast getrieben habe. Ich höre mir viel mehr andere Meinungen an als meine eigene Meinung. Und habe erst dadurch gemerkt, wie tribal ich früher in manchen Themen war und wie gut aber teilweise auch andere Meinungen begründet sind. Und früher dachte ich bei vielen Sachen entweder, ich bin 100% überzeugt oder 0% überzeugt und nichts dazwischen. Und sich da selbst einzugestehen, bei manchen Themen, wo ich sage, ich bin mir sicher, kann ich eigentlich eher nur 60% sicher sein. Und auch die Sabine hat teilweise wahnsinnig gute Themen, die ich gut verstehe, aber teilweise auch sehr, sehr kritische Themen. Also ich glaube, sie hat dann auch zum Thema Klima macht sie Aussagen, wo man sagt so, oha, 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 oha. Aber dann erzählt sie die Science dahinter. Und dann ist es auf jeden Fall etwas, wo man sagt so, super spannend, finde ich toll, das mal so erklärt zu bekommen. Also die ist, glaube ich, wohnt in Deutschland oder zumindest ist sie Deutsche, macht aber leider Videos auf Englisch, aber die Sabine, die wäre ein Traum. Also da, das könnte man ja vielleicht auch mal machen, weil sie ja hoffentlich Deutsch spricht auch.
Das könnte man auf jeden Fall mal anfragen. Ja. Jetzt hast du schon noch gesagt, Klima ist ja jetzt nicht unbedingt der Kernfokus von diesem Podcast, muss man ja einfach fairerweise so sagen. Gibt es noch irgendwelche Themengebiete, wo du vielleicht sagst, das könnte eigentlich noch im Podcast mal stattfinden? Während du überlegst, würde ich einmal das Wort nochmal an die HörerInnen richten. Und zwar könnt ihr gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify eben eine Podcast-Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört und eine Möglichkeit habt, da irgendwie Kommentare zu lassen. Also bei Spotify geht das direkt in den Kommentarbereich, bei Apple Podcast in Form der Bewertungen, die dürft ihr natürlich auch gerne dalassen für 5 Jahre digitale VorreiterInnen. Könnt ihr natürlich auch gerne Vorschläge machen für Gäste und für Themenbereiche. Und jetzt habe ich hoffentlich genug Zeit überbrückt, dass Christoph mit einer Top-Antwort kommt.
Ich habe dir leider so an den Lippen gehangen. Nein, aber ich glaube, toll wäre es, wenn wir bei Digitale VorreiterInnen auch wirklich sagen können, also wir laden dann irgendwie Unternehmen ein und jedes Unternehmen sagt natürlich, warum sie die Besten sind und bei manchen stimmt es und bei manchen stimmt es nicht oder merkt man irgendwie 5 Jahre später, hat doch nicht geklappt. Aber im Grunde, unser ganzes Leben wird verändert durch Technologie. Und was wir vielleicht noch besser in der Zukunft machen könnten, wäre, zu großen aktuellen Themen mehr eine Diskussion zu begleiten und ExpertInnen dazu zu hören. Also Beispiel Energie. Energie ist eh schon wichtig. Wir sind in der Energiewende. Energie wird durch AI eher noch mega viel wichtiger. China baut in den nächsten 10 Jahren 150 neue Atomkraftwerke als Beispiel. Und da würde ich es so gut finden, wenn man mal sagt, wir laden mal jemanden ein, der erzählt uns mal eine Stunde, warum Atomkraft das Beste der Welt ist. Und nächste Woche dann jemanden, der eine Stunde sagt, warum Kernfusion das Beste ist. Und also das wäre, glaube ich, noch toll, dass man so Technologie, AI Act, Energie wirklich dann Leute herbekommt, die, die sagen, was sie da so zu denken und warum sie das denken. Das wäre toll.
Also ihr merkt da draußen, es gibt noch genug Themen, es gibt noch genug, worüber man sprechen kann oder worüber Christoph gerne sprechen möchte mit ExpertInnen hier im Podcast. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Die nächsten 5 Jahre sind hoffentlich dann eingetütet.
Ja, bin ich bald auch mit in der Rente schon.
Vielleicht können wir ja dann uns auch nochmal unterhalten. Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss, weil es ja so viele Bereiche gibt, die wir jetzt vielleicht mal, die dich interessieren, die vielleicht auch mich interessieren, die wir jetzt einmal kurz angesteckt haben, noch ein kleines Spiel zum Ende spielen. Hm. Und zwar geht es darum, dass ich dir Begriffe gebe und du einmal einschätzen müsstest, ob du dieses Thema überbewertet findest, unterbewertet findest oder genau richtig bewertet findest.
Ah, okay.
Nur um das einmal zu erklären, es geht gar nicht darum, ob du jetzt etwas cool findest oder nicht so cool findest, sondern es gibt ja so eine allgemeine gesellschaftliche Betrachtung von dem Thema. Da ist Enthusiasmus drin, da sind Ängste drin. Aufmerksamkeit, wie viel Aufmerksamkeit, wie wenig Aufmerksamkeit bekommt ein Thema, dass du da einmal einschätzt, ob über dieses Thema genug geredet wird, zu viel geredet wird, dass zu positiv berichtet wird, dass du das einmal versuchst einzuordnen für uns.
Ja.
Und zwar spontan und schnell. Das wird bestimmt super funktionieren.
Ja, ja.
Ich hoffe, du bist bereit. Aber wir fangen erstmal an mit deinem oder zumindest einem Home-Turf von dir, weil du, da haben wir jetzt auch heute schon relativ viel drüber gesprochen. Generative AI.
Super overrated. Was nicht bedeuten soll, dass es nicht total spannend ist, aber overrated. Ich glaube, weil wir nicht verstehen können, wie Gen AI funktioniert, glauben wir, da ist sozusagen ein kleiner Gott im Kasten und weiß alles. Aber je mehr man da irgendwie reinguckt, wo es auch diese ganzen logischen Grenzen gibt, desto mehr Magie geht verloren, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, das kann ich halt auf Jahre noch nicht produktiv einsetzen für wirklich wichtige Entscheidungen. Und deswegen denke ich, es ist overrated, trotzdem natürlich hochspannend.
Okay, dann kommen wir weiter zu einem Thema, was du gerade schon angerissen hast. Atomkraft.
Okay, underrated. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwie auch diverse Pro- und Contra-YouTube-Stunden hinter mir. Und für mich hat auf jeden Fall ist auf jeden Fall das mehr klingen geblieben, wo Leute gesagt haben, was für eine tolle, starke CO2-neutrale, in Anführungszeichen, Energiequelle das ist für ein Land wie Deutschland, das so viel Energie braucht. Verstehe ich nicht, dass man irgendwie da rausgegangen ist. Wenn ich neben einem Chemiepark wohne oder neben einem Industriegebiet, müsste ich eigentlich mich jeden Tag auf 5000 gefährliche Chemikalien prüfen lassen. Also wirklich sozusagen die Gefahr, die von Atomkraft ausgeht, ist halt eher nur Strahlung. Das kann man irgendwie mit einem Geigerzähler irgendwie messen. Und ich für meinen Fall würde viel lieber über einem Atomendlager wohnen, als 10 Kilometer neben einem Chemiepark. Weil es einfach so binär messbar ist, wenn es da irgendwie Probleme gibt. Und in den meisten Fällen hat man dann irgendwie noch Wochen Zeit, irgendwie abzuhauen. Aber das ist sozusagen das eine. Also ich glaube einfach, die Angst, die ich früher vor Atomkraft hatte, die da war viel, viel, viel emotional, ganz wenig rational. Ich hatte wahnsinnig wenig Ahnung. Und Atomkraft ist sehr underrated.
Dann ein Thema, bei dem ich weiß, dass du eine sehr starke Meinung hast.
Oh.
TikTok.
Overrated, also ich würde auf jeden Fall sagen, die Gefahr, die von TikTok ausgeht, ist sehr, sehr stark underrated. Und ich denke, wir werden in dieser Dekade noch sehen, dass TikTok wirklich als politische Waffe eingesetzt wird. Es gibt so ein Beispiel, das muss nicht so kommen, aber das fand ich irgendwie recht gut erklärt. Falls China Taiwan wieder eingliedern möchte in das One China, dann könnte ich mir gut vorstellen, oder hat die Person, die es erklärt hat, irgendwie gesagt, wird auf TikTok weltweit eher allen Menschen ausgespielt werden. Oh, 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 wenn man da jetzt eingreift, gibt es den Dritten Weltkrieg und das Ende der Welt und alles wird nuklear zerstört, weil China so eine kräftige Macht ist. Und das wird dann dafür sorgen, dass in vielen Ländern die Leute auf die Straße gehen und sagen, Frieden, 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 wir wollen alle Frieden, bitte nicht eingreifen, nicht irgendwie wieder den nächsten Krieg machen, sondern nur Frieden. Und so was wird, kann ich mir gut vorstellen, könnte mit TikTok, also auf jeden Fall ist es sehr gut möglich, mit TikTok jetzt schon Leute zu mobilisieren, dass sie irgendwo hingehen, sich irgendwo vor die Tore ketten und sagen, hier sollen jetzt keine Panzer rausfahren, die irgendwie in den Krieg fahren. Und die Gefahr, die also von so einem TikTok ausgeht, als potenzielle Informationswaffe, ist wahnsinnig underrated und viele deutsche Unternehmen geben da Marketinggeld aus und ich finde TikTok furchtbar.
Vielleicht auch dann dazu passend, nächster Begriff, Empfehlungsalgorithmen.
Ja, ob die overrated oder underrated sind, den Impact, den sie auf uns machen, der ist bestimmt auch underrated. Also wenn ich drei Leuten drei unterschiedliche Empfehlungsalgorithmen eine Woche in die Hand gebe, da habe ich drei komplett unterschiedliche Menschen am Ende der Woche. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja.
Okay, dann gehen wir mal in einen bisschen gesellschaftlicheren Bereich. Viel Geld haben.
Viel Geld haben ist overrated, also absolut overrated.
Als jemand, der nicht so viel Geld hat, kann ich mir das gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe auch nicht so viel Geld, aber ich habe den Eindruck, wenn man seine Miete sicher zahlen kann, Lebensmittel sicher zahlen kann, mal essen gehen kann, ohne irgendwie zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, und dann irgendwie ab und zu nochmal Urlaub machen kann. Das ist natürlich schon ein hohes Level. Das haben halt 90% der Menschen weltweit nicht, aber viele in Deutschland haben das. Darüber hinaus, glaube ich, wächst die Lebenszufriedenheit wirklich, wirklich wenig. Das sage nicht nur ich, das sagen auch Studien. Ich habe das Glück, dass ich irgendwie mit wahnsinnig erfolgreichen Menschen immer wieder Kontakt habe. Und mit vielen Menschen sage ich immer so, it's not my life, würde ich nicht tauschen wollen. Also auch trotz der Nullen und Einsen und Siebenen auf dem Bankkonto. Aber wenn man diese Minimumsicherheit nicht hat, dann ist natürlich Geld wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, ob man 10.000 netto im Monat verdient oder 200.000 netto im Monat, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der, der 200.000 verdient, nicht 20 Mal happier ist.
Es ist wirklich schwierig vorstellbar, dass du mal eine spirituelle Phase hattest, weil deine Argumentation immer sehr aus Studien, aus Wissen geprägt kommt.
Ja, aber ich habe ja jetzt nur, das ist ja auch wieder schlecht, ich habe ja nur gesagt, es gibt Studien. Also weißt du, das kann ja gelogen sein. Also eigentlich müsste nochmal ein Fact-Check dahinter machen. Aber das ist ja genau das, wo ich mich immer so bei so vielen Sachen erwischt habe, dass ich irgendwie eine Meinung hatte und dann irgendwann rausfand, die ist überhaupt nicht gut begründet.
Dann testen wir es noch ein weiteres Mal, und zwar mit dem Begriff Digital Detox.
Absolut overrated. Ich persönlich habe eine Sucht, und zwar esse ich halt Industriezucker in allen möglichen Formen, also Schokoladen, Süßgetränke und so weiter. Ich rauche nicht, ich habe seit Jahrzehnten keinen Alkohol getrunken. Aber für mich sind Menschen, die sagen, ich mache mal eine Woche Detox, ich mache mal das Wochenende Detox, Digital Detox, ist, glaube ich, ein ähnlicher Selbstbetrug, wie einmal im Jahr zu sagen, ich trinke vier Wochen keinen Alkohol und bin deswegen, habe ich irgendwie keine Alkoholabhängigkeit oder sowas. Ich glaube, Detox verhindert ungesunde Pattern überhaupt nicht, ist ein großes Virtue Signaling an andere, und wenn man irgendwie sagt, ich mache zu viel TikTok, dann einfach löschen.
Okay. Ich würde sagen, das ist ein starkes Statement, das jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber ich würde sagen, du hast dich auf jeden Fall sehr gut angestellt. Man merkt dir dein Fachwissen an. Du hast dich auch als Gast, finde ich persönlich, extrem gut geschlagen. Und wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende. Und an diesem Ende würde ich gerne zwei Sachen machen. Wir haben natürlich den klassischen Spruch, den heute ich mal versuchen werde.
Oh ja.
Und wir haben aber natürlich auch noch jetzt einmal die Möglichkeit, Danke zu sagen, denn es ist ja 5-jähriges Jubiläum. Dementsprechend sage ich jetzt mal kurz aus meinen Worten, weil ich werde ja danach wieder verschwinden in die Regie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. und übergebe einmal an Christoph.
Ja, danke. Also jeder, der irgendwie diese Abmoderation oder dieses Ende der Folge hört, ist ja auf jeden Fall ein großer Freund des Podcasts und damit auch von uns und von mir. Und ohne dass Leute das hören, dass Leute das mal teilen, dass Leute da irgendwie mal ein Like machen, das mal weiterschicken, gäbe es den Podcast nicht. Es gibt immer wieder die tollsten Geschichten, dass jemand sagt, nee, ich kenne euren Podcast und ich bin total begeistert. Das heißt, 5 Jahre geht nur, wenn 5 Jahre irgendwie auch Leute diese Podcasts hören. Das ist unfassbar und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und dass der Podcast überhaupt so weit kommt, da gibt es ein tolles Team bei Vodafone. Die Alexandra, die hat irgendwie vor 5 Jahren gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Und die Caro ist auch schon sehr lange mit dabei. Und die Corinna war auch damals am Start mit dabei. Und das Vertrauen, das Vodafone uns gibt, die Freiheit, die Vodafone uns gibt, diese super Zusammenarbeit, die Vodafone uns gibt. Also auch wenn das jetzt die letzte Folge war, weil ich irgendwie so viel Unsinn geredet habe, bleibt das sozusagen für mich nie vergessen, wie schön und wie nett und wie freundlich und wie gut das funktioniert. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und dann gibt es halt auch natürlich die Menschen, die die Folgen vorbereiten, die Verantwortung tragen, dass das Licht jetzt hier brennt. Du musst das alles nachher schneiden und die ganzen Versprecher rausnehmen und so weiter. Lisa sitzt da, bereitet das inhaltlich vor, geht mit uns durch, wie noch bessere Fragen zusammen sein könnten. Der Florian ist das Projektmanager, kommuniziert mit Vodafone. Das ist schon wirklich toll. Also
und wir sind ja auch nur einen kleinen Teil der 5 Jahre Reise jetzt dabei gewesen.
Ja. Genau. Und vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie durch Produktionshilfe oder Konsumhilfe dafür sorgen, dass es das Ding überhaupt gibt. Das ist ein unfassbares Glück und ein großes Privileg, auch für mich.
Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Dann kommt natürlich wieder ein toller neuer Gast. Mal schauen, ob er mithalten kann mit dir. Aber du wirst ja dann auf jeden Fall wieder die Fragen stellen. Ja. Dann ist das wenigstens wieder in gewohnter Qualität. Und ich sage liebe digitale Grüße von
Christoph
und von Chris. Ciao.
Hervorragend gemacht. Vielen Dank, Chris.